Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Es ist ein Wahn, sagt der Schriftsteller und Historiker Philipp Blom, dass der Mensch meint, über der Natur zu stehen. Wo dieser Wahn seinen Anfang genommen hat, das zeigt er auf in seinem neuen Buch Die Unterwerfung, Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur. Anfang der Woche ist es erschienen. Guten Tag, Philipp Blom.
Ja, guten Tag.
Die Unterwerfung, damit spielen Sie an, auf den 3000 Jahre alten Satz, macht euch die Erde untertan, aus der Schöpfungsgeschichte im Alten Testament. Ihr Buch, ist das also quasi eine historische Aufarbeitung des Klimawandels?
Es ist so ein bisschen die Biografie einer seltsamen Idee, die wir Westler haben, nämlich, dass wir außerhalb der Natur stehen und über der Natur stehen und die Natur so eine Art Kulisse ist für uns, vor der wir unser Leben führen können. Und ja, das stellt sich heraus, ist eine sehr einzigartige Idee. Andere Kulturen wissen, dass sie in einem Kreislauf leben, dass sie Teil der Natur sind, aber wir denken anders darüber.
Vor allem, wenn man sich die heutigen Zustände anschaut, dann versteht man es wirklich als Wahn. Wie konnte sich denn dieses religiös motivierte Narrativ, der Mensch müsse die Natur beherrschen, überhaupt so lange halten?
Naja, es war ja wahnsinnig effektiv. Wenn man nicht mehr glaubt, dass man sozusagen mit den Mächten der Natur in einer Balance leben muss, wie das Menschen tun, die an viele Götter glauben, weil jede dieser Götter eine Naturkraft symbolisiert. Und wenn man glaubt, die Natur hat nichts zu sagen und wir können sie einfach ausbeuten und uns nehmen, was wir brauchen, dann kann man auch sehr stark sich entwickeln. Dann kann man zum Beispiel auch fossile Brennstoffe gebrauchen und sozusagen Jahrhunderte von technologischer Entwicklung innerhalb von wenigen Jahrzehnten haben. Das war unglaublich effektiv und es hat die Gesellschaften gebaut, in denen wir heute leben. Es hat die Technologien gebaut, über die wir jetzt gerade kommunizieren. Aber es hat auch unsere natürliche Lebensgrundlage eigentlich zerstört. Und deswegen ist dieser Fortschritt dann auf einmal sehr fragwürdig.
Und Sie skizzieren das über die Jahre hinweg.
Ich skizziere das ja über 3000 Jahre, obwohl es ist ein kurzes Buch, also nur 350 Seiten und deswegen hüpft es natürlich ganz gewaltig und es ist überhaupt nicht enzyklopädisch, sondern es ist konzentriert auf die wirklich kennzeichnenden Geschichten und Figuren, die diese ganze Geschichte sozusagen weitergetrieben haben. Also christliche Kirchen waren da wichtig, aber nicht nur christliche Kirchen, sondern zum Beispiel auch die Aufklärung, die dann diese christliche Idee, sich die Natur untertan zu machen, zur wissenschaftlichen Naturbeherrschung uminterpretiert hat. Und unsere Märkte, die die Natur nur als Ressource sehen, die ausgebeutet werden muss. Also es gibt immer wieder sozusagen ein neues kulturelles Gesicht dieser Idee, aber eigentlich in ihrer Substanz ändert sie sich sehr wenig. Aber natürlich hat es auch immer eine Gegentradition gegeben von klugen Menschen, die gesagt haben, schaut doch mal hin, was wir da tun, das ist doch Wahnsinn, denn wir sind doch so offensichtlich wie andere Tiere. Wir sind doch so offensichtlich Teil dieser Kreisläufe.
Und wir haben den Wahn angesprochen. Mittlerweile müsste die Menschheit eigentlich begriffen haben, dass sich dieses Narrativ überholt hat. Aber Sie zeigen ja gleich zu Beginn Ihres Buches, dass das nicht zwangsläufig zu bedachterem Handeln führt. Selbst das schöne Wetter wird gebastelt, wie Sie uns zum Beispiel am Beispiel des Cloud Seeding in China zeigen. Erzählen Sie mal.
Ja, also zum 100. Parteijubiläum in China hat man eine große Zeremonie abgehalten auf dem Platz des Chemischen Friedens in Peking. Und da waren natürlich sehr viele geladene Gäste und unendlich viele Leute in Uniformen. Und man hat sicher gemacht, dass der Tag nicht verregnet würde, indem man eine Chemikalie auf die Wolken gestreut hatte mit einer Rakete, damit sich die Wolken schon woanders abregneten und deswegen die Luft also klar und rein sein sollte. Das hat auch funktioniert und das ist eine Technologie, die natürlich auch in der Landwirtschaft oft eingesetzt wird. Aber es ist immer natürlich ein sehr simpler Eingriff in ein sehr komplexes System. Und wer schon mal einen Dreijährigen vor einem Computer oder einem Auto erlebt hat, der weiß, dass das selten eine gute Idee ist.
Obwohl man auch sagen muss, weil wir jetzt gerade China angesprochen haben, da sprechen Sie wiederum auch in Ihrem Buch an, dass die Denktradition eigentlich ja eher dort im Einklang mit der Natur ist, ganz im Gegensatz zum Westen, wo es eben eher um die Unterwerfung geht. Sie zeigen ja in Ihrem Buch auf, wie diese Unterwerfung auch das Selbstbild vieler Gesellschaften geprägt hat. Wie sehr auch heute noch?
Naja, das sehen Sie in der Klimakatastrophe. Das ist ja der erste Moment, der uns wirklich zwingt, als Gesellschaften einen Moment stillzustehen und zu sagen, das funktioniert nicht, was wir hier gerade tun. Wir sind Teil von einem gigantischen System und wenn wir hier was wegnehmen, dann fehlt es dort. Und wenn wir hier etwas verändern, dann verändern sich Dinge, an die wir gar nicht gedacht hatten. Und das kommt alles zu uns zurück. Das heißt, die Idee, dass wir drüberstehen und nicht davon betroffen sind, was diese Systeme tun, die ist einfach falsch. Die kommt aus einer Zeit, nämlich aus der Bronzezeit, in der die Menschen nicht sehr viel technologische Reichweite hatten. Das heißt, was sie sich fantasiert haben und was sie dann getan haben, das war vielleicht falsch, aber es hatte keine katastrophalen Konsequenzen oder nur sehr lokal. Es gibt ja durchaus auch in der Bronzezeit Gesellschaften, die sich ausgerottet haben, weil sie ihre Böden überbenutzt haben oder zu viele Tiere ausgerottet haben oder was auch damals möglich war. Aber das war immer nur sehr lokal. Erst durch den Gebrauch von fossilen Brennstoffen haben wir so eine technologische Macht entwickelt, dass wir ganze natürliche Systeme verändern können. Und das Problem ist, in diese Systeme, die, wenn sie verändert sind, passen wir selbst und auch viele andere Tiere einfach nicht mehr rein.
Und um da rauszukommen, Sie haben es eben angesprochen, müssen wir Menschen eigentlich uns wieder als Teil der Natur begreifen? Heißt das auch, wir müssen lernen, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen?
Ja, und das ist sowohl beängstigend als auch absolut faszinierend. Ich glaube, was da vor uns steht oder worin wir schon sind, ist eine geistige, kulturelle Revolution, die viel größer ist als die von Kopernikus, als er festgestellt hat, dass sich die Sonne nicht um die Erde dreht, sondern andersrum. Aber es gehört sozusagen in dasselbe hinein, nämlich wir sind nicht im Zentrum, wir sind irgendwo an der Peripherie. Und wenn wir uns als Tiere neu begreifen, als ein Organismus in der Natur unter vielen anderen, dann begreifen wir auch, dass wir abhängig sind von diesen enorm komplexen Systemen, wo Zehntausende von Spezies in Symbiose miteinander leben, auch in unserem Körper und auch solche, die wirklich direkt zu unserem Überleben beitragen. Und dass wir so unseren Ort finden müssen. Nur mal, um das zu illustrieren. Der Unterschied zwischen uns und einem Schimpansen, genetisch gesehen, ist genauso groß wie der zwischen einem indischen und einem afrikanischen Elefanten, ungefähr 1,5%.
Welche Rollen, Herr Blom, spielen die Geisteswissenschaften im Kampf gegen den Klimawandel?
Ich glaube, Geisteswissenschaften und auch Kunst können da komischerweise eine ganz wesentliche Rolle spielen. Geisteswissenschaften zum Beispiel, indem sie tun, was ich versucht habe in diesem Buch, nämlich Zusammenhänge deutlich zu machen. Deutlich zu machen, woher wir kommen, warum wir an der Position sind, wo wir jetzt sind. Und natürlich auch analytisch zu sagen, wo könnten wir hin? Was wäre möglich? Was für ein politisches System bräuchten wir? Was für eine Ökonomie bräuchten wir? Aber ich glaube, auch Kunst hat da eine ganz wichtige Rolle, denn wir müssen auch lernen, eine andere Gesellschaft überhaupt zu denken. Wir müssen neue Bilder in den Kopf kriegen. Nicht nur Bilder von Wettbewerb und von Kapitalismus und von Ausbeutung, sondern Bilder von Kooperation, Bilder von einer anderen Gesellschaft, die auch möglich ist. Und das ist etwas, was Künstlerinnen und Künstler können. Die können uns neue Bilder in den Kopf zaubern. Und insofern, ich glaube, wir müssen wirklich sehen, Fantasie ist eine genauso wichtige Ressource wie Steinkohle oder Öl.
Der Autor und Historiker Philipp Blon, sein Buch Die Unterwerfung, Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur, ist in dieser Woche im Hansa Verlag erschienen. Ich danke Ihnen.
Ja, herzlichen Dank Ihnen auch.